Deutschlandfunk Interview.
Und damit zum anderen großen Krisenherd, gar nicht so weit weg von uns, auch dieser in den Nahen Osten. Wieder hat Israel offenbar einen hochrangigen Hamas-Terroristen getötet. Der Sicherheitsbeauftragte Sameh al-Hajj ist heute nach Angaben der Palästinensergruppe bei einem Luftangriff im Libanon ums Leben gekommen. Sein Leibwächter ist danach verwundet worden. Und das vor den gerade erst erneuerten Forderungen der USA, Ägyptens und Katars nach einer Wiederaufnahme von Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas, die übrigens auch die Übergangsregierung im Libanon unterstützt, diese Forderung nach Waffenruhe und Diplomatie. Am Telefon ist jetzt der Nahost-Experte Daniel Gerlach, Chefredakteur beim Zenit-Magazin, das sich mit der arabisch-islamischen Welt beschäftigt. Guten Abend, Herr Gerlach.
Ja, guten Abend nach Köln.
Herr Gerlach, Waffenruhe, Geiselaustausch, ist das nur ein frommer Wunsch oder tatsächlich ein realistisches Szenario?
Sie erinnern sich sicher an das Szenario, was wir im vergangenen Mai erlebt haben, als die Amerikaner, namentlich Präsident Biden, gesagt hat, wir haben einen Deal, Israel hat dem zugestimmt. Und das ist sogar ein israelischer Vorschlag gewesen. Und wenig später hat die israelische Regierung gesagt, nein, wir haben keinen Deal und wir haben diesen Vorschlag auch nicht unterbreitet. Selten haben sich die Amerikaner so weit aus dem Fenster gelehnt. Da hat schon eine gewisse Inflation stattgefunden. Und nun sagte der Sicherheitsberater Admiral Kirby vor einigen Tagen, wir sind so nah dran an einem Deal, wie wir noch nie waren. Ich denke, die Skepsis ist angebracht, wenngleich natürlich auch irgendwann das Kapital derjenigen aufgebraucht ist, die versuchen, diesen Deal zu behindern. Gleichzeitig wird mit jedem Mal, jedem Anlauf, einen neuen Deal zu finden, natürlich die Erwartung größer. Und es scheinen auch die Forderungen komplexer werden, die politischen Forderungen, die man damit auf beiden Seiten verbindet. Und das macht es natürlich sehr, sehr schwierig. Auf jeden Fall hat die israelische Seite nun mal angekündigt, dass man nächste Woche entweder in Doha oder in Kairo sich wieder treffen möchte und dass die Israelis auch eine Delegation schicken werden. 15. August, das ist relativ langfristig im Vorfeld gedacht. Und das scheint auch so zu sein, dass die Amerikaner gerne möchten, dass das langfristig angekündigt wird, weil man damit vielleicht auch die Erwartung verbinden kann, dass bis dahin kein großer militärischer Schlagabtausch stattfindet.
Wenn es tatsächlich zu so einem Treffen käme, die Forderungen werden immer komplexer. Was würde denn da genau verhandelt?
Es geht dann neben der Frage der Freilassung der Geiseln auch um die Freilassung palästinensischer Gefangener aus israelischer Haft. Es geht aber, wenn ich das richtig verstanden habe, so ganz lässt man sich da auch nicht in die Karten blicken, auch durchaus um die politische zukünftige Planung für Gaza. Wer soll dort die Macht übernehmen? Man hat gehört, dass Sinwar das abgelehnt hat. Ein Szenario, was ich im Übrigen für vernünftig halte nach wie vor, und das ist die Beteiligung einer arabischen Sicherheitsstreitmacht, die temporäre Kontrolle in Gaza übernimmt. Arabische Staaten haben auch gesagt, sie sind da skeptisch, sowas zu tun, aber sie sind grundsätzlich auch nicht, schließen das nicht von vornherein aus. Das sind alles Themen. Nun hat die israelische Presse, glaube ich, das war die Zeitung Haaretz, auch geäußert, dass die Hamas einen hohen Vertreter der Fatah, also ihrer Konkurrenzorganisation, aus israelischer Haft befreien möchte, zum Gegenstand dieser Verhandlungen machen möchte, Marwan Barghouti. Und der Mann sitzt seit über 20 Jahren, seit der letzten Intifada, in Haft, gilt aber als ein Gegner der Hamas und als ein großer Anwärter eigentlich auf eine neue palästinensische Führung. Also ist einer der beliebtesten ehemaligen Kämpfer und politischen Vertreter der Fatah. Wenn es tatsächlich so sein sollte, dass Hamas versucht, den Mann freizupressen, dann deutet das auch darauf hin, dass man hier sich stärker in Richtung palästinensische nationale Sache und Herstellung einer gemeinsamen palästinensischen Position bewegen möchte. Und da ist natürlich die große Frage, ob Israel, die wissen, dass Marwan Barghouti eine hoffnungsvolle, aber auch eine gefährliche Figur ist, ob sie ihn dann tatsächlich freilassen wird.
Wir sprechen hier von Waffenruhe, von Geiselaustausch oder Gefangenenfreilassung. Gibt es überhaupt ein übergeordnetes Interesse an dem Frieden im Nahen Osten, wenn wir davon ausgehen, dass die Hamas, dass die Hisbollah, dass die Houthis von den Mullahs im Iran gesteuert werden, finanziert werden? Die wollen doch die Auslöschung Israels und kein friedliches Miteinander, oder?
Die Forderung der Auslöschung Israels ist natürlich ein rhetorisches Motiv, aber ich verstehe natürlich durchaus diejenigen, die sagen, man kann sich nicht darauf verlassen, dass es nur bei Rhetorik bleibt, dass es da nur benutzt wird, um sich selber quasi zu legitimieren und seine Anhänger zu mobilisieren. Insofern, wenn solche Organisationen Raketen schießen und Anschläge verüben, dann muss man sie natürlich auch bekämpfen. Dennoch denke ich, dieses Motiv, die Auslöschung Israels muss verhindert werden. Also kann die israelische Seite schalten und walten, wie sie will, und ihre eigenen Macht- und Sicherheitsinteressen verfolgen, ohne sich mit irgendjemandem abzustimmen, auch gegen die Interessen der Verbündeten. Ich denke, das kann nicht die adäquate Antwort darauf sein. Vor einigen Tagen hat die iranische Führung ja zu einem Krisentreffen gerufen der Organisation für islamische Zusammenarbeit, wo die großen muslimischen Staaten organisiert sind, in Jeddah. Und diese Organisation hat einen arabischen Friedensplan, der die volle Anerkennung Israels und die Normalisierung mit Israel beinhaltet, zugestimmt. Und so haben auch die Iraner, obwohl sie natürlich auf der einen Seite rhetorisch immer sagen, das zionistische Regime muss weg und Israel ist nicht legitim, darf nicht auf der Landkarte existieren, haben sie auf der anderen Seite politisch sich einer Zwei-Staaten-Lösung nicht verwehrt, weil sie innerhalb dieses Formates das ausdrücklich anerkannt haben. Und das darf man nicht vergessen. Es gibt, also nachts sind alle Katzen grau, aber es gibt doch erhebliche Unterschiede zwischen den verschiedenen Positionen, die die Konfliktparteien dann äußern. Die einzigen, die sich konsequent in der derzeitigen Situation einer Zwei-Staaten-Lösung verweigern und auf keinen Fall die Anerkennung eines souveränen Palästinas wollen, ist die Regierung Netanyahu und sind diejenigen Knesset-Abgeordneten, die mit großer Mehrheit vor einigen Wochen gegen jegliche Zwei-Staaten-Lösung gestimmt haben. Andere in der Region haben eine wesentlich komplexere und auch wesentlich vielfältigere Ansicht zu diesem Thema. Und ich denke, da ist nicht alle Hoffnung verloren, dass man auch hier Frieden schaffen kann. Aber das bedeutet natürlich, dass man auch bereit ist zu kompromissen.
Weil eben bei der Rhetorik waren, gerade in Bezug auf den Iran. Der Iran hat ja wiederholt mit Vergeltung gedroht, zuletzt für die Tötung des Hamas-Chefs Ismail Haniya vergangene Woche in Teheran. Ist das alles nur Säbelrasseln? Sind das nur Sprüche oder droht da tatsächlich ein schwerer Vergeltungsschlag?
Nein, das ist nicht nur Säbelrasseln. Die Iraner haben ja auch in der Vergangenheit und übrigens unter einer recht pragmatischen und keineswegs ideologischen Regierung, nämlich der Regierung Rouhani, den Amerikanern die Stirn geboten und haben in Beantwortung der Tötung eines hochrangigen iranischen Offiziers in Bagdad, damals durch die Trump-Administration, Raketen auf eine amerikanische Militärbasis geschossen. Haben zwar vorher Bescheid gesagt und gewarnt, um eben Schäden zu minimieren, aber das zeigt durchaus, die Iraner sind dazu bereit, auch Verluste hinzunehmen, wenn es darum geht, ihre Glaubwürdigkeit gegenüber den eigenen Anhängern unter Beweis zu stellen. Iran wird reagieren, aber wir sehen eine ganz interessante Situation innerhalb Irans. Der neu gewählte Präsident Pezeshkian hat offensichtlich kein Interesse daran, und seine Regierung hat kein Interesse daran, das Land in einen großen Krieg zu ziehen. Und es scheint auch, dass Revolutionsführer Khamenei eigentlich das nicht möchte. Das bedeutet aber, man ist hier natürlich ein bisschen droht dabei, in die Falle zu gehen, weil man möchte auf der einen Seite sich selbst bewahrheiten und behaupten und zeigen, wir sind in der Lage, unsere Sicherheit und auch unsere Abschreckung zu gewährleisten. Auf der anderen Seite möchte man aber eben keine große militärische Auseinandersetzung, bei der man selbst den Kürzeren zieht. Und dann gibt es noch einen weiteren Punkt. Ich denke, die israelische Regierung Netanyahu würde einen größeren Angriff aus Iran definitiv nutzen, um Angriffe auch auf das iranische Atomprogramm zu fliegen und würde auch versuchen, die Amerikaner davon zu überzeugen, sich daran zu beteiligen. Denn diese Gelegenheit bekommt man aus israelischer Perspektive nicht mehr so schnell, diese Gefahr abzuwenden, gegen das Atomprogramm vorzugehen, von dem man vermutet, dass es sich auf dem Weg zur Waffenfähigkeit befindet. Und das ist natürlich auch ein Punkt. Die Iraner kennen ihre Schwächen sehr, sehr genau. Die wissen, wo ihre Infrastruktur liegt, welche Energieinfrastruktur die Israelis treffen müssen, um wirklich ganze Städte lahmzulegen, insbesondere jetzt in der Hitze des Sommers. Und das ist ein Szenario, darunter wird nur die Zivilbevölkerung leiden. Auf beiden Seiten und auf der israelischen Seite weiß man auch, dass ganze Städte ohne Strom und ohne Wasser sein können, wenn große Raketenangriffe erfolgen. Und da hat man auch in Israel, glaube ich, derzeit kein Interesse dran.
Sagt Daniel Gerlach, Chefredakteur des Zenit-Magazins und Nahost-Experte. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Gerlach, und Ihnen noch ein schönes Wochenende.
Das wünsche ich Ihnen auch, ein ruhiges hoffentlich.